Willkommen bei Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability am GFZ Potsdam. Zusammen mit der Dialogplattform Helmholtz Klima.
Ja, es gibt verschiedene körperliche Zugänge zum gebauten Raum und die können wir unter Umständen erweitern. Und in dieser Erweiterung steckt totales Potenzial für ein besseres Stadtleben.
Auf jeden Fall. Also ich persönlich streite ja seit vielen Jahren für ein Recht auf die Stadt, also eine rebellische Stadtpolitik, die vor allem Freiräume für die Menschen zugänglich macht. Und dazu gehört eben auch dieses Flussbad hier, um das ja wirklich jetzt schon Jahrzehnte gestritten wird, muss man sagen.
Ja, hört sich ein bisschen anders an, diese Folge von Wissenschaft und Politik im Gespräch. Wir sind nämlich mit unserem Podcast unter freiem Himmel, mitten in der Stadt, an der Spree, im Flussbad Berlin. Es geht nämlich heute um die Frage, wem gehört die Stadt und wie leben und wie bewegen wir uns in unseren Städten? Also ich bin zumindest mit dem Fahrrad hierher gekommen. Mein Name ist Julia Fissmann und ich begrüße herzlich meine Gäste, Katalin Genburg von Die Linke. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo.
Sie ist für den Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf in den Bundestag eingezogen. Sie ist Obfrau im Ausschuss für Tourismus und Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Und sie ist Stadtbauhistorikerin, also die totale Expertin für das Thema. Wem gehört die Stadt, oder?
Ja, gerne.
Und Sabine Zahn ist hier. Sie ist Fellow am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GFZ und als Choreografin beschäftigt sie sich mit Körpern im urbanen Raum. Schön, dass Sie hier sind und mit uns auch ein kleines Experiment gemacht haben, bevor wir hier den Podcast gestartet haben.
Gerne.
Dieses Experiment sieht nämlich so aus, wir haben einfach geschwiegen eine Minute lang und haben uns mal hier so ein bisschen umgeschaut. Was ist das genau für eine künstlerische Praxis, um die Umgebung wahrzunehmen?
Also ich würde sagen, es ist ein Teil einer künstlerischen Praxis und es ist vor allen Dingen der Ansatzpunkt, erstmal zu dem zurückzukommen, was nonverbal alles passiert. Was passiert, wenn man nicht spricht, aber nebeneinander sitzt. Wir sitzen ja hier zusammen auch. Wir sitzen ja nicht alleine hier. Und sozusagen zu gucken, was nehme ich wahr, wenn ich das nicht versuche, über Sprache sofort zu übermitteln. Deswegen war mir das auch so wichtig in unserem Kontext speziell hier. Und gleichzeitig eben zu bemerken, das Nichtstun, ne? Die Einleitung war, wir sitzen hier und tun nichts. Natürlich ist das überhaupt nicht richtig. Wir tun total viel und wir nehmen auch total viel wahr. Und diese Wahrnehmung, wie der Wind kommt, wo die Geräusche herkommen, welche Geräusche plötzlich auftauchen, die ich nicht hören würde, wenn ich jetzt mit euch spreche oder nicht bewusst hören würde, die Fragen entstehen lassen, von wegen, ist da hinten eigentlich eine Baustelle? Was ist denn das für eine Baustelle? Was wird da eigentlich gebaut? Wer baut da und für wen? Das sind alles Fragen, die dann Raum bekommen, um überhaupt aufzutauchen.
Man fühlt die Stadt eigentlich oder die Umgebung. Wie ist es Ihnen ergangen in dieser Minute? Was haben Sie da so für Assoziationen, für Gefühle gehabt?
Ja, ich liebe ja diese kontemplativen Momente, in denen man einfach mal einen Moment in der Stadt so sein kann und auch inmitten dieser Hektik tatsächlich so um sich herum gucken und fühlen kann, wo ist man hier eigentlich gerade, was ist hier so los? Und das Witzige ist, es gibt ja diese Orte, ganz viel in Berlin, die eigentlich mitten im Trubel sind und trotzdem ist man dann da und es ist ganz ruhig und es ist so ein Morgen, wo irgendwie gefühlt alle sind irgendwie auf Arbeit und es gibt so ganz wenig Leute, die zum Beispiel jetzt hier hinter uns sitzen und einfach nur rumgucken und den Morgen genießen. Und darin hat es was ganz Ruhiges und es war jetzt ganz beruhigend. Und ich habe auch ein paar Dinge entdeckt. Also diesen Zaun hinter uns, der das Flussbad vom Staatsratsgebäude leider ja trennt. Das ist das eine, der ist jetzt heute geöffnet. Das finde ich schon mal ganz gut, aber der Zaun muss natürlich weg. Aber da oben auf dem Haus sind Figuren. Da habe ich gedacht, also das ist ja auch wieder interessant, was der sich jemand bei gedacht hat, dort so eine Figur hinzustellen.
Das ist das Auswärtige Amt, glaube ich, ne, auf das wir hier schauen.
Mhm. Ich glaube ja.
Mhm. Da sind so Figuren oben drauf, die so aussehen, als wären sie sehr filigran und auf uns runterschauen. Mir sind Spaziergänger und Fahrradfahrer aufgefallen auf der anderen Seite des Spreekanals und ich habe so gedacht, ah, was für ein schöner Ort, an dem wir hier sind, weil es ist ein Fluss, an dem wir hier sind und wir nehmen ja die Spree und auch den Spreekanal gar nicht so richtig als Teil der Stadt wahr. Ich finde, der ist immer so ein bisschen versteckt und das gefällt mir an diesem Ort hier sehr, dass man so bewusster mit diesem Fluss und der Möglichkeit auch vielleicht reinzuspringen umgehen kann. Ja. Mir wäre es jetzt ein bisschen zu kalt, aber eigentlich hätte ich total Lust, das mal auszuprobieren. Haben Sie schon mal versucht, in der Spree zu baden?
Also ich bade grundsätzlich nicht in der Spree, nur außerhalb von Berlin, was mit der Wasserqualität zu tun hat. Das gibt da eine heikle Debatte. Finde es aber ganz toll, dass diejenigen, die für das Flussbad kämpfen, tatsächlich ja auch für eine bessere Wasserqualität kämpfen. Darum geht es ja auch hier. Es geht darum, dass die Spree wieder zugänglich wird für die Menschen und dass wieder Menschen in der Spree baden können. Ich unterstütze das außerordentlich. Ich selber bade selten in Seen und wenn dann nur außerhalb der Stadt.
Man darf ja offiziell jetzt auch gar nicht in der Spree baden, nur bei diesen Mitschwimmdemos eben von der Initiative Flussbad Berlin. Da schwimmen dann aber auch richtig viele in der Spree. Und es ist seit über 100 Jahren verboten aus hygienischen Gründen. An der Stelle, wo wir hier gerade unser Podcast-Studio draußen aufgebaut haben, war mal ein Schwimmbad vor 100 Jahren. Und jetzt soll das eben wieder belebt werden, auch um eben die Spree sauberer zu machen, also um den Druck auch zu haben durch Uferfiltration, durch Anpflanzen von Schilf zum Beispiel, es möglich zu machen, dass man hier eben baden kann. Ist das auch schon ein Akt des Annehmens der Stadt und des sich selber Raumnehmens?
Also ich glaube, dass es einen riesen Unterschied machen würde, wenn die Menschen, die schwimmen gehen wollen, hier mitten in der Stadt und zwar mitten in auch dem, was der historische Stadtkern mal war, baden gehen könnten, weil natürlich dieses Baden ja nicht nur das ins Wasser gehen und aus dem Wasser wieder rauskommen ist, sondern auch einfach dadurch, dass dann verschiedene Menschen sich hier treffen würden und in einem ganz anderen körperlichen Zustand oder Zuständen, die aber eben dann Teil dieser Stadtgesellschaft werden an dieser Stelle, wo man ansonsten sich ganz anders bewegt oder ganz anders durchfährt oder ganz anders bekleidet ist zum Beispiel. Das würde, glaube ich, auf ganz, ganz vielen Ebenen ganz viel verändern und auch die Arbeit, die ich und Kolleginnen von mir aus der Choreografie machen, ganz anders erklärbar machen, weil dann sofort klar wird, ja, es gibt verschiedene körperliche Zugänge zum gebauten Raum und die können wir unter Umständen erweitern. Und in dieser Erweiterung steckt totales Potenzial für ein besseres Stadtleben.
Man kann ja wirklich regelrecht hier dann eintauchen in die Spree und in die Stadt. Und das kann man ja vielleicht auch sogar übertragen auf andere Stellen. Also Sie haben das eben auch ganz schön beschrieben, wenn der Zaun hier weg wäre, dann könnte man irgendwie diesen schönen Garten auch noch mehr mit nutzen und könnte einen direkten Blick auf den Brunnen haben und den Ort eher empfinden, als nur den Weg hier sozusagen zu nutzen, um von A nach B zu kommen.
Auf jeden Fall. Also ich persönlich streite ja seit vielen Jahren für ein Recht auf die Stadt, also eine rebellische Stadtpolitik, die vor allem Freiräume für die Menschen zugänglich macht. Und dazu gehört eben auch dieses Flussbad hier, um das ja wirklich jetzt schon Jahrzehnte gestritten wird, muss man sagen. Und dass der Fluss als eigentlich der Geburtsort der Stadt auch wieder den Menschen zurückgegeben wird. Wir reden ja auch darüber, dass nicht nur Leute hier drin schwimmen können, sondern zum Beispiel auch die Kulturflößer, die wir auch zum Beispiel in der Rummelsburger Bucht haben, dass die auch ein fester Bestandteil sind, dass es eben nicht nur eine Bundeswasserstraße ist, dass wir wirklich darüber reden, wie kriegen wir die Wasserqualität wieder richtig gut hin, damit der Fluss lebenswert ist und wir wie im Rhein, ja, oder in anderen Städten wie Basel, wo du so toll im Wasser schwimmen kannst, das wollen wir natürlich auch für Berlin haben. Und dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, warum eigentlich diese Zonen so voneinander getrennt sind. Also warum ist der Fluss nicht zugänglich? Und dann reden wir darüber, dass eigentlich die Geschichte dieser Stadt ja schon die Geschichte von so einer Gesellschaftsteilung ist, ne? Und diese Gesellschaftsgeschichte eigentlich erzählt. Die Menschen sollen halt sehr in Zonen funktionieren und sozusagen ihrem Alltag nachgehen. Und es gibt eine ganz stringente Idee davon, was in einer Stadt wie funktioniert. Und dann wird halt dem Wirtschaftsraum wahnsinnig viel Platz eingeräumt in der Stadt, den Autos immer mehr Platz eingeräumt in dieser Stadt über das letzte Jahrhundert. Und jetzt geht es darum, dass die Menschen sagen, jetzt reicht's. Wir wollen diesen Raum zurückhaben und wir kämpfen um Freiräume und wollen die Stadt uns zurückholen. Und das finde ich total interessant, weil das findet ja auf der Straße statt mit eben Spielstraßen, Kiezblock und so weiter. Aber es findet eben auch auf dem Wasser statt. Es findet in der Wohnungsfrage statt, wenn Menschen sagen, wir wollen geringere Mieten zahlen. Es findet statt um Grünräume und natürlich wie beim Görlitzer Park um die Frage, dass der Görlitzer Park keinen Zaun bekommen soll. Und deswegen wird diese Verhandlung von Stadt in dieser Geschichte unserer Gesellschaft in den letzten 200 Jahren ganz massiv auseinandergesetzt und geführt. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, auch immer wieder zu betonen, wenn man darüber redet, warum ist es denn so schwierig und warum geht es denn nicht voran, weil es eben sehr, sehr grundlegende, unterschiedliche Interessen sind. Die Kapitalinteressen auf der einen Seite für die Verwertung von Stadt, wo man sehr viel Geld mitmachen kann, und auf der anderen Seite die Menschen, die nicht viel Geld haben und einfach nur ein schönes Leben leben wollen.
Genau, und wenn ich da gleich mal einhaken kann, weil ich glaube, was total entscheidend ist, sind zwei Sachen an der Stelle. Das eine ist, wie viel Gestaltungsfreiraum wird denn den einzelnen Menschen, Körpern, dem Miteinander von Körpern, die nicht über Konsum organisiert sind, also im Sinne des Wohlbefindens, des Vergnügens, zugestanden? Und wie viel Freiraum und Gestaltungsfreiraum und mit welchem Wissen und Können kann man sich das denn überhaupt noch aneignen? Und da spielt für mich was rein, was ganz wesentlich ist für künstlerische Zugänge, nämlich die Vorstellungskraft. Und da ist Flussbad auch ein total gutes Beispiel für. Aber da gibt es noch ganz andere in dieser Stadt und aus der Kunst. Das Erleben zu stärken von etwas, was wir ja auch gerade am Anfang gemacht haben, das Erleben von etwas zu stärken, was erstmal in den Hintergrund gedrängt wird über ganz, ganz viele Mechanismen und was dadurch auch eine Fähigkeit ist, die auch verdrängt wird, aber auch natürlich über einen gebauten, regulierten, konsumorientierten Stadtraum auch verunmöglicht wird. Und ich glaube, da kommen ganz viele Sachen zusammen und die Arbeit, die ich mache, geht eben ganz stark darum, dass man sozusagen diese körperliche Aneignung sich wieder zurücknimmt, physisch, wortwörtlich in die eigenen Hände.
Aber wie müsste zum Beispiel eine Stadt gestaltet sein, um diese körperliche Aneignung zu ermöglichen, also um Räume zu schaffen, wie dieses Flussbad hier, wo wir jetzt gerade sind? Das sind ja Räume, wo wir uns treffen können, wo wir uns irgendwie niederlassen können, wo wir fühlen können, wo wir Zeit haben zu verweilen. Solche Räume müssen ja eigentlich geschaffen werden. Also wie muss eine Stadt dann aussehen?
Na, das wird ja sehr konkret über solche Stadtutopien dann diskutiert. Und ich finde, es geht gar nicht um eine konkrete Vision, wie die Stadt dann aussehen soll, sondern vor allem darüber, wie die Gestaltung organisiert sein soll. Wenn die Menschen selber ihre Stadt gestalten können, und zwar über Eigentumsfragen hinweg, nämlich nur mit der ganz zentralen Frage, wie verhandeln wir den Raum so, dass er unseren Alltag gut gestaltet, dass wir im Alltag hier gut leben können und dass wir vor allem schön miteinander leben können. Wie wollen wir miteinander leben? Und diese Fragen stehen aber ja sich unversöhnlich in dieser Zeit, in der wir leben, auch gegenüber, weil auf der einen Seite sozusagen Privatinteressen von Grundstückseigentümern auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Interessen von Menschen, die eigentlich schon längst, auch gerade in Berlin, sehr klar sagen, wir wollen eine kollaborative Stadt, wir wollen eine Stadt der Gemeinschaftsorte, wir wollen gemeinsam Stadt machen. Ja, darüber reden wir seit irgendwie 15 Jahren. Und dass BürgerInnenbeteiligung und Partizipation in der Stadtplanung, in der räumlichen Planung die absolute Maxime sein muss, nach der die Stadt überhaupt geplant wird. Und genau das findet ja nicht statt. Deswegen ist sozusagen das, was am Ende dabei rauskommt, mir persönlich eigentlich gar nicht so wichtig. Ich finde eigentlich den Prozess viel wichtiger. Und darüber zu reden, dass Macht umverteilt werden muss. Aus den Amtsstuben an die Menschen, weg von den Eigentümern, hin zu den NutzerInnen.
Vielleicht die Frage, da kommen Sie ja ins Spiel, Frau Zahn, was für künstlerische Interventionen können da helfen, den Menschen auch zu ermöglichen, sich selber diesen Raum zu schaffen?
Also ich glaube, es gibt zwei Ebenen, die da ganz entscheidend sind und die zusammengehören und die man auch gar nicht gegeneinander ausspielen sollte. Und zwar ist die eine Ebene ist wirklich die, über die wir gerade reden, nämlich die Menschen, wer auch immer das konkret ist, das sind wir ja auch, die hier lang gehen, die hier wohnen vielleicht, die hinter uns in diesem Haus wohnen. Das ist mir vorhin aufgefallen wiederum, dass ich dachte, mitten hier gibt's einfach ein ganz normales Wohnhaus scheinbar. Und dann gibt es aber eben die ganzen stadtplanerischen Prozesse. Und da gibt es nicht nur die politischen Interessen, sondern da gibt es, glaube ich, auch Wissenslücken über das, was eigentlich körperliches Miteinander im öffentlichen und durch den öffentlichen Raum ist. Und an diesen beiden Stellen, finde ich, muss eigentlich so eine Arbeit ansetzen. Was ist eine konkret künstlerische Möglichkeit, um das zu tun? Wenn wir uns wirklich den Raum angucken, wir haben zum Beispiel ein Stück gemacht am Alexanderplatz, also eigentlich dem kompletten Gegenort für wir lassen uns hier mal nieder und entspannen uns oder versuchen sozusagen das Nervensystem so zu beruhigen, dass man andere Dinge wahrnehmen kann als Stress und eigentlich potenziell das Gefühl, ich gehe jetzt hier so schnell wie möglich durch, erledige mein Zeug und verschwinde wieder. Und das war eigentlich so eine Herausforderung, auch können wir mit dieser Körperpraxis, die somatisch orientiert, choreografisch geführt ist, können wir das hier schaffen? Können wir Leute einladen, um hier tatsächlich mit uns und an diesem Ort durch eine Dramaturgie, durch bestimmte Entscheidungen, an welchen Mikroorten wir uns dann aufhalten, dieses Gefühl erzeugen, dass wir hier einfach uns niederlassen können. Es ging, und zwar indem, dass wir einerseits zusammen unterwegs waren, dass es Menschen gab, die Performer, die sozusagen den Ort schon besser kannten, dass wir wussten, zu welchen Tageszeiten man wo sein kann und dass wir Gesten und Praktiken angeboten haben, mit denen man es schafft, anwesend zu sein, sich sogar hinzulegen an bestimmten Orten und Dinge zu beobachten, die man aus dieser Perspektive hätte nie beobachten können. Und für mich steckt da drin auch eine politische Arbeit, weil ganz viele und alle eigentlich kamen mit der Ansprache, es ist super, dass ihr das macht. Wir lieben diese Art von Arbeit, aber müssen wir das hier machen? Warum sind wir nicht im Park? Warum sind wir nicht sozusagen irgendwo da, wo es eh schon schön ist? Und für mich ist genau das der Punkt. Also es geht genau um diese schwierigen und wirklich heterogenen Orte, wie der Alex, wo man die ganzen Probleme auch, die die Stadt hat oder die erzeugt werden, auch erlebt und lernt, damit umzugehen, um zu gucken, wo sind hier die Möglichkeiten, einen anderen Zustand hervorzurufen und das anders wahrzunehmen.
Sie haben auch solche Stadtspaziergänge schon gemacht und Orte neu empfunden?
Ja, genau. Ich würde ganz gerne auch die Brücke schlagen nochmal, warum die Raumpraxis so von KünstlerInnen für mich zum Beispiel auch als Politikerin total wichtig ist. Wir müssen ja erstmal darüber reden, wie wird Raum produziert? Raum wird sozial angeeignet. Menschen produzieren mit ihrem Alltag, mit hier rumlaufen, rumliegen, Kaffee trinken, zur Arbeit rennen, Kinder versorgen. Damit wird Raum produziert. Das ist der Raum, den wir erleben und der uns mega stresst dann auch oft im Alltag. Und das ist die Ausgangsvoraussetzung, um überhaupt darüber zu reden, wie wollen wir Raum gestalten. Und deswegen finde ich diese Raumpraxis für mich als Raumpolitikerin eben auch so wichtig, als wirklich auch das Fundament. Denn wir müssen doch darüber reden, wie Raum in der politischen Debatte verhandelt wird. Da wird ja oft gesagt, ja, da müssen wir jetzt hier diese Stadt neu bauen. Wir müssen jetzt ganz schnell neue Wohnungen schaffen. Da muss jetzt hier mal schnell ein Ort gefunden werden, wo wir es hinbauen können. Da wird überhaupt nicht darüber geredet, was das für ein Raum ist, der da gerade verhandelt wird, ob diese Fläche möglicherweise ein ganz wichtiger Kommunikationsraum ist, ein Gemeinschaftsraum, ein wesentlicher Ort, damit die Nachbarschaft, die möglicherweise ganz viele Probleme hat, überhaupt noch zusammenhalten kann, ja. Und deswegen ist diese Raumpraxis, wie Menschen in einem Raum leben, als Grundlage für die Neuverhandlung des zugestaltenden Raums und dann die Stadtplanung so wichtig.
Sie haben jetzt zwei Sachen auch angesprochen. Also in Berlin in der Tat gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Und das ist ja auch ein Fakt, der Menschen hier in Berlin wahnsinnig stresst und auch raustreibt aus der Stadt. Nun, die Reaktion von der Politik ist, es gibt einen Bauturbo. Aber die Bauministerin Verena Huberts hat auch neue Leitlinien für eine gendergerechte Stadtentwicklung vorgelegt, die sich an der neuen Leipziger Charta von 2020 orientiert. Ist damit schon irgendwie ein bisschen was erfüllt, was Sie sich wünschen?
Leider nicht. Die Leitlinien wurden ja auch schon von der Vorgängerin auf den Weg gebracht, muss man ehrlich sagen. Frau Huberts hat da jetzt noch nichts beigetragen. Die Auseinandersetzung um die Frage, wie wir neuen Wohnraum schaffen, die ist die große Frage unserer Zeit. Die Raumpolitik und die Raumverteilung, das ist eben die grundlegende Gerechtigkeitsfrage. Denn wir sehen ja, dass sich zum Beispiel in Berlin seit 1990 die Kräne drehen wie blöde. Überall wird gebaut. Und zwar seit 30 Jahren. Konstant. Aber es wird die ganze Zeit werden Hotels, Bürotürme und so weiter gebaut. Wir haben inzwischen fast 2 Millionen Quadratmeter leerstehenden Büroraum in Berlin. Demgegenüber fehlen Wohnungen. Wir haben ultra viele Zehntausende von Ferienwohnungen, die vorher mal Wohnungen waren. Das heißt, der Raum ist für die Wohnnutzung für die Berlinerinnen und Berliner verloren gegangen oder wurde aktiv enteignet, muss man auch mal sagen, von Eigentümerinteressen. Eigentümer, die sagen, nö, dann entziehe ich diese Wohnung jetzt im Wohnraum, weil damit will ich jetzt mehr Knete machen, wenn ich es als Mikroapartments für Expats vermiete. Und diese Auseinandersetzung über die Gerechtigkeitsfrage, wie Raum verteilt wird und wer den Zugriff überhaupt hat, das ist die große Frage. Denn dann kann man nämlich nicht einfach sagen, wir müssen jetzt dieser Fehlverteilung, die aktiv betrieben wird von Leuten, die Geld verdienen wollen, hinterherbauen. Wir müssen den Bestand neu verteilen. Wir müssen darüber reden, wie wir jetzt wirklich aktiv Büroflächen
umbauen in Wohnraum und leere Shoppingcenter umnutzen für das, was wir wirklich brauchen. Da gibt es genug zu tun. Die Dekane aller Fachplanungsfakultäten deutschlandweit fordern inzwischen eine Bauwende, den Umbau als Priorität. Und ich fordere das auch von Frau Huberts.
Inwieweit kann man da auch als Choreografin, als Künstlerin versuchen ranzugehen? Also sozusagen gerechtere, bessere Umverteilung von Wohnraum und auch Umnutzung und Umbau von Wohnraum?
Ich habe mich mit dem Thema Wohnen insofern beschäftigt, das hing auch mit diesem Projekt vom Alex zusammen. Wie kann man denn das Bewohnen nochmal weiterfassen? Ist das der gebaute Raum? Rede ich von einem Haus und einer Wohnung, die es sehr wohl braucht? Da stimme ich Ihnen total zu. Aber auf der anderen Seite geht es eben auch darum, was heißt denn überhaupt das Bewohnen von Stadt? Also was verbinde ich damit? Was ist gewöhnt? Was kann ich mir angewöhnen? Wo kann ich sein? Und wie kann ich mit den ganzen Menschen da sein, die da hoffentlich noch in großer Mischung auch nebeneinander wohnen? Und an der Stelle, denke ich, geht's um nochmal ein ganz grundlegendes Verständnis und Bewusstsein dessen, was körperlich miteinander geteilter Raum eigentlich bedeutet und wie das ausgelebt, gelebt und auch erlebt werden kann. Und an der Stelle, glaube ich, kann Choreografie und vor allen Dingen somatisch basierte Choreografie ganz, ganz viel Einsichten auch generieren, die eben nicht nur für die Menschen sind, die an der Stelle noch eine Wohnung haben, sage ich mal ganz platt, und irgendwie noch hier am Flussbad vorbeilaufen, weil sie noch auf der Fischerinsel ihre Wohnung haben, sondern das geht eben dann nochmal auf eine ganz andere Ebene. Wie können wir denn diese Erkenntnisse, die in dieser Kunstpraxis stecken und in dem Erleben und in dem, was wir mit den Gästen, den Zuschauern möglich machen als Erleben von Stadt, wie kann das nochmal ganz anders informieren und transportiert werden in Gremien, wo eben auch Entscheidungen getroffen werden darüber, wie es weitergeht an einem Ort, ob hier weiter die Stühle aufgebaut sind und die Tür hinter uns auf sein kann oder ob die irgendwann geschlossen wird, weil eben eine andere Entscheidung getroffen wurde.
Es geht natürlich aber auch um Notwendigkeiten und Bedürfnisse. Ehrlich gesagt muss ich bald mal auf Toilette. Nicht so einfach manchmal in der Stadt. Also als ich mit meinen kleinen Kindern, als sie noch klein waren, auf dem Spielplatz war, habe ich erstmal gemerkt, das ist echt gar nicht so leicht, Toiletten immer zu finden. Und vor allen Dingen als Mädchen oder als Frau ungleich schwerer, irgendwo mal schnell auf Toilette zu gehen. Das sind ja zum Beispiel so Punkte, wodurch man eine Stadt ja auch erfährt oder als Stress empfindet, oder?
Auf jeden Fall. Also kann ich nur bestätigen. Und es hängt eben auch mit dem ganz basalen Wohlbefinden zusammen, für das es infrastrukturelle Maßnahmen braucht, um das eben auch gerecht und fair für alle zur Verfügung zu stellen. Und das heißt, es geht eben nicht nur um eine Infrastruktur, die dann gebaut wird, sondern die auch erhalten wird.
Also als inoffizielle Berliner Toilettenbeauftragte würde ich da gerne auch nochmal einen kleinen Exkurs machen, denn
unbedingt.
Ich habe viele Jahre für das kostenlose Pinkeln in Berlin gekämpft und die...
Sie waren das, dankeschön.
Ja, ich bin hier wirklich diejenige, die für P4Free im Parlament seit 7 Jahren auf der Matte steht und da durchgesetzt hat, dass zum Beispiel jetzt in Berlin immerhin die Hälfte der Toiletten kostenfrei zur Verfügung stehen. Das war nämlich vorher nicht so. Vorher waren das alles Bezahltoiletten und ich habe mich sehr lange mit verschiedenen Senatorinnen darüber gestritten und habe das, würde ich schon sagen, durchgesetzt. Ich glaube, diese Anerkennung würden mir auch andere zukommen lassen. Aber ich will noch mal sagen, warum. Die Versorgung in der Stadt, in der Hauptstadt, ist mit den Toiletten im öffentlichen Raum eine demokratische Frage. Wir haben das in der Pandemie gesehen. Leute haben erzählt, dass sie das Haus nicht mehr verlassen haben, weil sie nicht wussten, ob sie eine Toilette finden. Weil die Restaurants waren geschlossen und man konnte sich eben nicht darauf verlassen, dass man irgendwo mal schnell reingehen kann und mal auf Toilette gehen kann. Deswegen bin ich der Auffassung, andere Städte weltweit machen das übrigens auch, große Städte, Peking und so weiter, Helsinki und ach, so viele Städte haben kostenlose Toiletten, nur Berlin nicht. Und dahinter steht eben auch wieder jemand, der viel Geld damit verdient. JC Deco ist der große europäische Stadtmöbelhersteller und Vermarkter und die eben auch viel Geld mit Außenwerbung verdienen und die eben auch sagen, sie wollen jetzt ihr Geld mit diesen Toiletten verdienen. Ich bin der Meinung, das muss eine kommunale Infrastruktur sein. Wir brauchen viel mehr Toiletten, auch zum Beispiel in den Außenbezirken. Also wenn man sich anschaut, wie die Toiletten in Berlin auch verteilt sind, wird relativ schnell deutlich, sie stehen eigentlich immer nur dort, wo zum Beispiel viele Touristen langlaufen. Ich bin übrigens darauf auch gekommen, als meine Tochter klein war. Das war auch für mich so eine Initialzündung, weil ich gemerkt habe, das kann doch nicht sein, dass du jetzt hier auf dem Spielplatz sitzt und selber nicht auf Toilette kannst und dein Kind, was gerade anfängt, die Windeln wegzulassen, auch nicht auf Toilette kann. Und das ist deswegen ja auch eine umweltpolitische Frage. Das heißt, wenn überall alle hinpinkeln, dann ist es auch für die Umwelt einfach richtig, richtig schlecht. Und deswegen sollte die Stadt eigentlich ein ureigenes Interesse daran haben, sowohl für auch die Menschen, die eben Blasenschwäche haben, die eingeschränkt sind, die die Toiletten wirklich dringend brauchen, damit sie wirklich teilhaben können an der Gemeinschaft, als auch für wirklich die Umwelt, die darunter leidet. Und deswegen pee for free, kostenlose Toiletten für alle und zwar ganz viele.
Und gerne trockene Trenntoiletten, damit man keine Chemikalien da verwendet.
Richtig,
total gut. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Genau, schön die Ökotoilette. Auch nochmal zur Infrastruktur würde ich gerne nochmal zwei Themen ganz kurz ansprechen. Und zwar die Einkaufsmöglichkeiten, weil ich finde, man merkt ja dann doch immer, wie weit brauche ich sozusagen zur nächsten Einkaufsmöglichkeit Lebensmittel, die ich einkaufen muss. Ist der Supermarkt um die Ecke oder ist es in einem Shoppingcenter? Daran merkt man ja auch, ob sich eine Stadt irgendwie zu meinen Gunsten verändert oder nicht.
Absolut. Also ich sehe die Nahversorgungsfrage, die Versorgung der Menschen mit Infrastrukturen im Alltag als die große neue stadtentwicklungspolitische Frage unserer Zeit. Also klar reden wir über das Recht auf Wohnen und die Versorgung der Menschen mit Wohnraum. Wir reden aber inzwischen auch darüber, dass das gute Wohnen auch bedeutet, dass ich überhaupt um die Ecke Lebensmittel besorgen kann, dass ich überhaupt einen Zugang zu Ärzten in meiner Nachbarschaft habe und dass natürlich, also ganz zu schweigen von der Schulversorgung und Kita-Plätzen, ich meine, das ist immer noch halbwegs gesichert, aber auch da sehen wir einen echt krassen Trend, dass aber wenigstens mein Alltagsraum so funktioniert ist, dass mein Kind selbstständig zur Schule gehen kann, selbstständig morgens, am Samstagmorgen mir die Brötchen holen kann natürlich, dass aber sozusagen auch die Freunde getroffen werden können und auch Fußwegsicherheit hat damit was zu tun. Wir sehen also diese kleinräumige Versorgung und darum kämpfen die Menschen inzwischen sehr, sehr ambitioniert. Und dann reden wir auch darüber, dass eine Ernährungswende, ja, die weit, weit weg ist von dem, was wir gerade erleben, dass eine Ernährungswende auch nur möglich ist, wenn ich endlich mal wieder ein paar gute Märkte, Gemüsemärkte, Lebensmittelmärkte in den Kiezen habe. Die Menschen wollen unbedingt frisches Essen, ja, die würden sich super gerne auch von den Discountern ablösen, wenn es bezahlbar ist natürlich nur, aber die wollen die Märkte und es ist einfach schier unmöglich, diese Märkte in die Kieze zu bekommen. Also wir sehen, diese Frage der Versorgung, die ist so, so dringlich.
Im Hintergrund hören wir die Glocken. Es ist 12 Uhr, also Mittagszeit. Das passt gut zu den Themen, die wir gerade auch angesprochen haben. Frau Zahn, wie könnte man vielleicht auch Dinge flexibler gestalten in einer Stadtplanung?
Ich bin auch Mutter von zwei Kindern und ich habe sowohl die Kita-Versorgung, sowohl das Thema mit auch zugemüllten Spielplätzen, sowohl die fehlenden Toiletten. Aber ich frage mich, und das ist auch eine Frage an Sie, an welcher Stelle können wir wie konkret zusammenarbeiten? Wo müssen mehr Gespräche stattfinden oder wo braucht es auch Formate, um sozusagen diese Erfahrbarkeit von öffentlichem Raum auch mit in die Debatte zu bringen? Und deswegen war es mir so wichtig, dass wir anfangen mit einmal sitzen, auch wenn ich da hier in diesem Kreis vielleicht offene Türen einrenne und an anderen Stellen ist selbst das schon irgendwie so ein Ding der Unmöglichkeit und fühlt sich völlig absurd an oder wird als absurd hingestellt. Aber für mich geht es eigentlich darum, jetzt auch im Zuge dieser Forschung, die ich mache, wo können wir denn Formate erfinden oder auch anvisieren, wie wir sozusagen dieses Wissen miteinander mehr verschränken und bestimmte Entwicklungen besser unterstützen können.
Welche Weichenstellungen müssen politisch auch gemacht werden, um solche künstlerischen Praktiken da vielleicht auch mehr zuzulassen?
Die Frage, wie wir Macht aus der Politik umverteilen auf die Straße, in die Prozesse, darüber hatten wir ja schon kurz gesprochen und ich will das gern ausführen. Also die munizipalistischen Bewegungen vor, sagen wir mal, so 10 Jahren, die sich nach der Eurokrise dann auch in vielen Ländern, gerade in Europa gegründet haben, Barcelona ist immer so ein Beispiel, da ging es genau darum, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt gesagt haben, wir machen das jetzt selber, wir übernehmen die Stadtregierung und die haben ganz stark eben vor allem auf Partizipation gesetzt und gesagt, wir wollen die BürgerInnen beteiligen, wir wollen, dass die Menschen das Sagen haben und das tragen wir dann in die Stadtregierung. Das ist auch alles nicht einfach und ist nicht immer nur gut gelaufen, aber dem Grunde nach haben wir als rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin dann ja auch 2016 genau das übernommen. Wir haben gesagt, die Volksentscheide, die direkte Demokratie, die werden umgesetzt und wir machen, was die Leute uns sagen. Und das wäre schon mal wirklich wichtig, dass wenn man eine Volksgesetzgebung hat, direkte Demokratie und Volksentscheide, so wie in Berlin, dass dann eine Regierung auch macht, was die Leute entscheiden. Das ist immer die Grundlage, weil wenn man das nicht macht, dann setzt man selber die Axt an die Demokratie, weil die Leute glauben dann auch nicht mehr daran, dass Demokratie funktionieren kann. Das heißt, wirklich nicht die Totengräber der Demokratie sein, sondern wirklich die BefürworterInnen, indem man die Volksentscheide umsetzt. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Und darauf aufbauen, dann auch wirklich zu sagen, ja, lass doch halt die Leute einfach mal entscheiden, lass das doch mal reinbringen, lass doch mal zuhören. Und dann muss man aber auch ganz klar sagen, muss man sich mit den Kapitalinteressen anlegen. Also wenn wir über kurze Schulwege reden, wenn wir darüber reden, wie die Mobilität in dieser Stadt funktioniert, dann müssen wir ehrlich sagen, zumindest für Berlin, reden wir über eine hochsegregierte Stadt. Wir reden darüber, dass inzwischen in der Innenstadt, in Teilen von Kreuzberg, die Schulen keine SchülerInnen mehr haben, weil nämlich, klar, keine mehr nachkommen. Woran liegt das? Es gibt gar keine Mobilität mehr auf dem Mietmarkt. Es gibt gar keine neuen Leute, die da reinkommen. Es gibt zu viele Leute, die sich eine Wohnung kaufen, die sie leer stehen lassen, weil sie ganz woanders wohnen und superreich sind. Das heißt, Tax the Rich, Mietendeckel, hat auch was damit zu tun, dass wir lebendige Quartiere bekommen, wo wirklich noch Menschen leben in der Innenstadt und sich nicht alle am Stadtrand ballen und dann dort die riesengroßen Schulen gebaut werden müssen, wo alle SchülerInnen, die nachkommen, weil da die ganzen Leute leben, dann am Stadtrand neu gebaut werden müssen und die ganzen SchülerInnen dann dort sind, sondern wir wollen, dass wirklich in der ganzen Stadt überall, innen, außen, oben, unten Leute wohnen und auch sozusagen sozial sich das gut durchmischt und das gut verteilt ist. Das ist eine ganz wichtige Perspektive, die Frage, wie der Stadtraum verteilt ist und warum die Wege immer länger werden und warum wir die Innenstadt in Teilen aufgegeben haben. Wir befinden uns hier am Flussbad in einem Raum, den viele Menschen gar nicht mehr als ihren Raum definieren, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass man in der Stadtmitte überhaupt noch entweder eine Wohnung findet, impossible, oder einen Schulplatz findet oder hier irgendwas machen kann, was nicht irgendwie touristisch ist. Und deswegen sage ich, reclaim the Innenstadt. Ja, wir müssen diesen Innenstadtraum zurückholen, müssen den wirklich aktiv umverteilen, hier wirklich bezahlbare Wohnungen, wie hier nebenan mit der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft, schaffen, müssen wirklich wie am Molkenmarkt wirklich auf kommunalen Grundstücken 100% Sozialwohnungen bauen, damit wir hier ganz viele Menschen in die Innenstadt kommen, die sie auch beleben, die hier Kinder kriegen, die hier wirklich auch das Leben am Laufen halten, um auch wirklich diese Innen-Außenstadt wieder in ein Gleichgewicht zu bringen.
Touristen dürfen aber trotzdem noch nach Berlin oder sollte das auch beschränkt werden?
Die Touristen kommen ja so oder so, die waren ja immer da. Ich bin nur für einen anderen Tourismus, weil ich finde, diese Tourismusindustrie, die wir erleben, dass die ja auch sich räumlich so abbildet, dass in der Innenstadt, in Friedrichshain-Kreuzberg, in den sogenannten hippen Innenstadtvierteln, überall jetzt Hotels hochgezogen werden. Das bedroht einfach wirklich auch das Zusammenleben. Dass immer mehr Touristen in normalen Wohnungen wohnen, sorgt dafür, dass die Mieten steigen, dass die Wohnungen verloren gehen und dass die Kieze auseinanderbrechen und man nicht mal mehr beim Späti eine ordentliche Nudel kaufen kann. So geht's nicht. Deswegen wirklich eine andere Tourismuspolitik, die eben auch nicht nur auf Masse setzt. Und da haben wir auch noch große Debatten zu führen.
Ich wollte nochmal auf die Durchmischung zurückkommen. Auf der einen Seite hängt das natürlich total damit zusammen, wer hat überhaupt wo welchen Wohnraum noch zur Verfügung und wer wird in welche anderen Kieze oder eben auch außerhalb der Stadt abgedrängt. Die Stadt wird auch immer dichter. Das heißt, es gibt immer mehr Menschen, die haben eigentlich im besten Fall sehr, sehr unterschiedliche kulturelle, körperliche, verschiedene Ansichten und auch Ausdrucksformen, wie sie anwesend sind, was sie brauchen, um sich wohlzufühlen. Und diese Durchmischung, wenn die sozusagen über verschiedene Formen von Verdrängung auf der einen Seite behindert wird und aber auf der anderen Seite dadurch auch nicht mehr geübt wird, wenn ich nicht mehr übe, wie ich eigentlich neben und mit Menschen bin, die nicht so sind wie ich und die verschiedene nach oben, nach unten finanziell offene Bereiche haben und die wir aber alle den gemeinsamen Raum teilen, der dadurch gemeinsam ist, dass wir es schaffen, da anwesend zu sein und uns irgendwie wohlzufühlen. Ich glaube, dafür braucht es in einer Stadtplanung der hoffentlich nicht allzu fernen Zukunft eben auch viel, viel mehr Formate, viel mehr Möglichkeiten, um das auszuprobieren und um das zur Sprache zu bringen, aber eben auch verschiedene Sachen, die aus den Künsten kommen, die das in einem ganz kleinen Maßstab, aber kontinuierlich eigentlich durch Anwesenheit und kleine Angebote ermöglichen, dieses Üben des Miteinanders, des körperlichen, sensorischen Miteinanders und auch Aushaltens voneinander. Das ist Demokratie am Ende.
Am Ende habe ich noch eine bisschen schwierige Frage, die habe ich am Anfang gestellt, natürlich rhetorisch, aber gibt es eine Antwort auf die Frage, wem gehört die Stadt?
Ich glaube, die Stadt gehört allen NutzerInnen und auch allen nichtmenschlichen Wesen und Vorgängen, die in dieser Stadt, in einer Stadt räumlich stattfinden.
Ich denke auch, die Stadt gehört allen und gehören ist an dieser Stelle eben nicht assoziiert mit Privateigentum, sondern es geht wirklich um die Frage, wie wir eine Idee von Allmende und Gemeingütern da als Grundlage auch dieser Verhandlung über die Frage, wem gehört die Stadt, sie gehört eben allen und wir wollen, dass alle daran teilhaben,
in einem ganz strengen Sinne.
Das Gehören, weil das genau mit diesem Besitz für mich auch immer so ein bisschen schwierig ist, der damit konnotiert ist. Es steckt da aber auch das Wort Hören drin. Und einander zuhören oder den Dingen zuhören, hören können überhaupt drin. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz wesentlich. Weniger ständig zu sprechen, sondern eben auch hören zu können.
Passt ja wunderbar zum Podcast und zum Radio.
Würde ich auch sagen, danke fürs Zuhören und auch fürs Sprechen und fürs Unterhalten und für das wunderbare Gespräch. Katalin Genburg von Die Linke, sie vertritt Marzahn-Hellersdorf im Bundestag und ist Stadthistorikerin mit einem Wahnsinnswissen und mit vielen Visionen. Sie hat einiges vor. Vielen Dank dafür, dass Sie das mit uns geteilt haben. Und vielen Dank, Sabine Zahn, Choreografin und Fellow am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit. Auch sie wird sich in die Stadt einmischen. Weiterhin und partizipieren und andere Menschen, die in der Stadt sind, leben und die Stadt nutzen, auch mit aufmischen, im Grunde genommen mitzumachen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Danke an Sebastian Vanier, der den Podcast entwickelt hat und auch für Recherche und Regie verantwortlich ist. Danke an Helmholtz Klima und vielen Dank für die Unterstützung von Christina Camier vom RIFS, dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GfZ Potsdam. Mein Name ist Julia Fissmann und ich freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch in die anderen Folgen von Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch reinhören. Bis zum nächsten Mal.